Ich möchte gerne noch beten zum Start. Ja, Jesus, das ist wirklich unser Gebet. Wir wollen dich sehen, wir wollen dich fühlen, wir wollen dich spüren, wir wollen dich erleben. Und nicht einfach irgendwann die Woche, sondern am heutigen Morgen. Wir bitten dich, dass du kommst, dass du dich uns zeigst, dass du Heilung schenkst, dort, wo wir Heilung nötig haben, dass du Ermutigung gibst, dort, wo wir Ermutigung nötig haben. Dass du uns auch einfach Ruhe und Frieden gibst, dort, wo wir uns nach Ruhe und Frieden sehnen. Wir laden dich ein, dass du an unserem Herz wirkst. Amen. Der Hans hat es vorhin kurz angeschnitten. Das grosse Geheimnis von unserem Auftrag als Kirche ist nicht, dass wir etwas tun für Jesus, sondern dass Jesus etwas tut mit uns. Dass er an unsere Seite kommt und wir zusammen etwas bewegen. Und ich lese immer mal wieder in der Apostelgeschichte, da ist das Buch in der Bibel, wo eigentlich um die erste Kirche sich dreht. Die erste Kirche, die entstanden ist. Und ich finde es spannend, dass ganz am Anfang von der Apostelgeschichte wir eine Gruppe sehen von Jüngern, von Freunden von Jesus, die einfach nur warten. Jesus hat den Missionsbefehl gegeben, hat gesagt, geht in die ganze Welt und macht zu Jüngern. Bringt die gute Botschaft von dem guten Gott in die ganze Welt raus. Aber das Erste, was passiert in der Apostelgeschichte, ist, sie wartet. Sie wartet auf den einen Tag, wo dann kommt, wo irgendwann der Wind den Raum erfüllt, wo sie drin sitzen, wo dann die Feuerzungen auf die Jünger oben runterkommen und wo die Jünger erfüllt werden mit Gott, dem Heiligen Geist. Pfingsten, das Ereignis. Und erst jetzt geht es richtig los. Jetzt ist der Missionsleiter mit an Bord. Jetzt ist Gott in ihnen. Jetzt ist es nicht einfach etwas, was sie machen für Gott, sondern etwas, was Gott macht durch sie. Wenn man Apostelgeschichte lässt, im Kapitel 2, wenige Tage später kommen 5000 Menschen zum Glauben an Jesus. Das Christentum fährt sich auch ausbreiten, dann später über die ganze Welt. Und im zweiten Kapitel passiert etwas. Der Petrus und der Johannes, zwei Freunde von Jesus, zwei Jünger, sind auf dem Weg zum Tempel in Jerusalem. Und auf dem Weg sehen sie einen Gelähmten, der am Boden liegt, der verkrüppelte Beine hat, der nicht laufen kann. Und dann passiert etwas, was ich speziell finde. Der Petrus läuft an dem Gelähmten vorbei und ich glaube, das war nicht der einzige Gelähmte in Jerusalem. Aber irgendwie kommt da ein Eindruck über von Gott, die Person wird jetzt geheilt. Und der Petrus geht zu ihm an und sagt, Silber und Gold habe ich nicht, aber wenn ich besitze, wenn ich kann, das gebe ich dir. Und er gibt ihm die Hand und er richtet ihn auf. Und in dem Augenblick werden seine Beine geheilt und er steht auf und er fährt Gott an loben. Und nicht nur er, das ganze Volk fährt Gott an loben und preisen, wie sie so etwas Gutes gesehen haben. Aber nicht alle. Es hat eine Gruppe von Religiösen, die machen genau das Gegenteil. Die religiösen Leiter, die sind misstrauisch. Die sehen, was da passiert ist und sind ein bisschen missmutig. Es passt ihnen nicht ganz in den Plan. Und eigentlich sind sie ein bisschen neidisch. Und die religiösen Leiter, die die Aufgabe hatten, das Volk zu Gott zu führen und in Anbetung zu führen, machen genau das Gegenteil. Sie reden schlecht darüber. Sie werden wütend. Sie planen, dem Ganzen ein Ende zu bereiten. Weil es einfach nicht nach ihren Vorstellungen passiert. Sie hätten es sich anders vorgestellt, wie es läuft, wenn Gott kommt. Einmal bricht Gott unsere Spielregeln. Aber die Predigt kommt noch. Das ist noch eine von dieser Serie. Einmal handelt Gott nicht so, wie es wir denken. Wie es wir gerne hätten. Wie es bei uns am angenehmsten sich anfühlen würde. Und die religiösen Leiter, die nehmen den Petrus und den Johannes und sie kommen vor den Hohen Rat und da muss er eine einschüchternde Umgebung sein. Da hat es einen Haufen heilige Männer mit langen Gewändern, die sehr ernst reinschauen. Und der Petrus und der Johannes dort in dieser Mitte. Und dann steht, dass sie eingeschüchtert werden und es ihnen verboten wird, weiterhin von Jesus zu reden. Und dann kommt ein Vers in der Bibel, der begleitet mich seit Jahren. Und das ist die Antwort von Petrus und dem Johannes in dieser heiligen Runde von diesen religiösen Leitern. Und sie sagen im Apostelgeschichte 24, wir können nicht anders, als von dem zu erzählen, was wir gesehen und gehört haben. Wir können nicht anders. Und ich wünsche mir da einen Drang in mir. Da ist etwas in mir, das treibt mich an. Ich kann nicht anders. Der Vers weckt in mir eine Sehnsucht. Ich will das können sagen. Ich will nicht anders können, als davon zu erzählen. Ich will nicht irgendeinen Motivator müssen neben mir haben, der sagt, go, go, go. Ich will nicht anders können als. Ich will mich nicht vollstopfen mit Predigten und Podcasts und Büchern. Ich will nicht anders können als. Wisst ihr, was genial ist an diesem kleinen, kurzen Vers? Wir erfahren sogar, warum sie nicht anders können als. Wir können nicht anders, weil wir gesehen und gehört haben. Und das Lied vorher hat super passt. Sie haben gesehen und gehört. Sie haben nicht gesagt, wir können nicht anders, als von Jesus zu erzählen, wie wir etwas gelesen und studiert haben. Sie haben auch nicht gesagt, wir können nicht anders, wie wir etwas über drei Ecken erfahren haben, die Geschichte von einer Geschichte von jemandem, die man erzählt hat. Sie haben es selber gesehen. Sie haben es selber erfahren. Es war ihr eigenes. Sie sind nicht einfach Zeugen von einem Buch. Sie sind Augenzeugen von einer Realität. Sie wissen nicht von Jesus, vom Hörensagen, sondern sie haben selber von ihm gehört. Der innerliche Drang, wo man sagt, ich kann nicht anders als für Jesus zu leben, mich ihm hinzugeben, der kommt von einer realen Begegnung mit dem realen Gott. Es ist ein himmelsweiter Unterschied, ob man Jesus einfach als eine Wahrheit akzeptiert oder ihn wirklich real erlebt. Ein Autor hat einmal gesagt, der wirkliche Unterschied in der heutigen Kirche ist nicht zwischen vielleicht den Charismatischen und den Konservativen oder zwischen den Liberalen und den Fundamentalen. Der wahre Unterschied liegt zwischen denen, die die Realität Gottes erfahren und denen, die es eben nicht tun. Es gibt einen Glauben, der nur im Kopf stattfindet, der einfach aus Argumenten besteht, der vielleicht eine gute Theologie dahinter hat, aber es ist ein Glaube, der das Herz nicht trifft. Ein Glaube, wo man nicht sagt, ich kann nicht anders, weil ich gesehen habe und gehört habe. Gott ist real und er ist real erfahrbar. Seine Gegenwart ist nicht einfach eine theologische Wahrheit, verstaubt in einem Buch, sondern erlebbare Realität. Johannes 10,27 steht, dass seine Schafe seine Stimme werden hören. Jesus sagt, die mir nachfolgen, die werden meine Stimme hören. Es heisst nicht, dass seine Schafe seine Stimme werden lesen. Es heisst, seine Schafe werden seine Stimme hören. Es gibt einen Unterschied, ob Wort einfach in meine Gedanken dringen oder ob das Echo von Gottes Stimme meine Seele trifft. Die Sehnsucht, ich will wirklich sehen. Ich will mit meinen eigenen Augen sehen. Ich will mit meinen eigenen Ohren Gott hören. Die wünsche ich mir für den heutigen Morgen. Dass wir sagen, ich habe genug vom Hören sagen. Ich habe genug von Geschichten, von Geschichten, von Geschichten von jemandem, der mal etwas erlebt hat. Ich will selber. Ich habe letzte Woche eine Biografie gelesen und sie hat mich bewegt. Aber am einen Punkt musste ich einfach das Buch auf die Seite legen und sagen, Gott, ich will selber. Ich will nicht einfach lesen von Leuten, die dich erleben. Ich will selber dich erleben. Die Sehnsucht ist, ich will nicht länger von weit weg zuschauen, irgendwo in den Zuschauerrängen, in den Emporen, sondern ich will ganz unten auf dem Spielfeld mitspielen. Ich will Gott erleben, ich will ihn sehen, ich will ihn hören.